Bien, nous allons commencer. Alors, les deux derniers intervenants de cette journée sont des invités allemands, donc raison pour laquelle je vais les présenter brièvement en allemand. Frau Dane zuerst, Frau Dane, danke sehr, dass Sie da sind. Frau Dane lehrt zurzeit als Professorin am Institut für deutsche und niederländische Philologie an der FU Berlin. Hat Anglistik, Germanistik und Soziologie in Göttingen studiert und 1994 mit dem Buch Die heilsame Toilette, Kosmetik und Bildung in Goethes Der Mann von 50 Jahren promoviert. War dann also eine Zeit lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Göttingen tätig und hat dann dort 2004 habilitiert, also mit der Schrift Zetter und Mordio, Vergewaltigung in Literatur und Recht. Das Buch erschien also 2005. Frau Dane ist vor allem mit Untersuchungen zu Frauen in literarischen Kommunikationssystemen seit dem 17. Jahrhundert hervorgetreten. Weiterhin zur Stellung von Frauen in der Wissenschaftsgeschichte der Germanistik. Also sie hat 2012 ein Buch über Ricarda Hochdenk und Schreibweise einer Intellektuellen im 20. Jahrhundert veröffentlicht. Und schließlich zur Editionsphilologie. Und die Schwerpunkte ihrer Forschung und Lehre sind also Literatur und Recht, Literatur und Religion und Lessing, Goethe natürlich und Lasker Schüler. Und Frau Dane wird jetzt einen Vortrag halten zu einer Frage, die eine Brücke schlägt, also zwischen beiden Stücken, also die der Freundschaft. Ihr Vortrag trägt den Titel Von Gleich zu Ungleich, Freundschaften in Goethes Clavigo und Torquato Tasso. Frau Dane, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank für die Einleitung und für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, Vergnügen im Sinne des 18. Jahrhunderts, diese beiden Stücke, die uns heute beschäftigt haben oder beschäftigen, mal nebeneinander zu lesen und nicht irgendwann das und mal das. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gilt als die Epoche der Freundschaft, weil jetzt unter Freundschaft auch ein Verhältnis zweier Menschen verstanden wurde. Ist es okay? Besser? Danke. Also ein Verhältnis zweier Menschen verstanden wurde, das von persönlicher Zuneigung, von Vertrauen und Beständigkeit geprägt war. Freundschaften waren nicht mehr ausschließlich Freundschaften, in der die Partner, die Freunde, durch politische oder geschäftliche Interessen miteinander verbunden waren. Geschäftsfreund, das kennen wir ja heute noch, Parteifreund kennen wir auch noch. Freundschaft in dem nicht-politischen Sinne konnte jetzt auch ständeübergreifend sein. Die Beispiele aus dem sozialen Leben sind vielfältige. Sie hier alle zu nennen, würde meine Zeit sprengen. Aber denken Sie an die Freundschaften im Umkreis des Göttinger Hains. Das waren persönliche, aber auch politische Freundschaften. Ich komme noch zu weiteren Freundschaften. Aber das Entscheidende ist, es traten auch Frauen als Freundinnen hervor. Denken Sie an Stolberg, als Freundinnen von Frauen wie als Freundinnen von Männern. Schauen wir uns die Dramen, die uns jetzt beschäftigen, einmal unter diesem Aspekt Freundschaft an. So ist ein aufschlussreiches Nebeneinander von unterschiedlichen Beziehungen auszumachen, die dort als Freundschaft gelten. Die Mehrdeutigkeit des Begriffes Freundschaft hat jeweils Konsequenzen für die Handlung. Carlos agiert nach dem traditionellen Konzept von Freundschaft, nämlich sich gegenseitig beim Aufstieg behilflich zu sein. Clavigo tendiert zu der empfindsamen Freundschaft, auch wenn er sich von Carlos beim Aufstieg beraten und helfen lässt. Im Tasso verändert sich das gesamte Tableau, auch weil Frauen als Freundinnen handeln. Erinnern Sie sich an Clavigo, da sitzen die Frauen auf der Bühne, werden entweder geheiratet oder nicht oder sind verheiratet worden und außerdem sticken sie oder werden krank. Doch. Doch wer, wann und wen, mit welchen Folgen als Freund respektive Freundin gegenübertreten darf, das ist im hohen Maße situationsgebunden. Von der empfindsamen Freundschaft, die Tasso Antonio anbietet, der als Hofmann antwortet, bis hin zu einer leidenschaftlichen Verbindung zwischen Mann und Frau, die freilich wegen der Ungleichheit des Standes nur in konventionellen Bahnen, Dichter und Prinzessin, ausagiert werden kann, haben wir alles vorhanden. Die ständig geordnete Gesellschaft, die für geregelte Ungleichheit bekannt ist, gibt hier die Verhaltensformen vor. Ein weiteres Element ist im Tasso bedeutsam, und ich bin auf diese Überlegung gekommen im Anschluss an eine Untersuchung von Ruth Klüger zu Sita, Recha und Daya. In Tasso sind die Frauen nicht, ich sag's mal, wie man in Berlin normal im Moment redet, unterwegs, um geheiratet zu werden. Die eine ist verheiratet, die andere kann gerade nicht. Unter dem Aspekt, der, und das finde ich was ganz Besonderes, denken Sie an andere Stücke von Goethe, die meisten zeigen Frauen, die geheiratet werden sollen, nicht können und. Das spricht nicht gegen Goethe, nicht gegen die Frauen, aber das macht das Besondere an diesem Stück aus. Unter dem Aspekt der Ungleichheit und der Gleichheit in ständischer Hinsicht sind beide Dramen voneinander unterschieden. Denn das Trauerspiel Clavigo spielt lediglich im Umfeld des Hofes. Gleichwohl ist der Erfolg bei Hof der Fluchtpunkt von Clavigo und von Carlos' Plänen. Die Bühnenhandlung vollzieht sich in oder von vor privaten Räumen, davon war eben die Rede. Clavigo und Carlos sind bürgerlich. Sophie Gilbert ist eine Geborene von Beaumarchais, so steht es bereits im Personenverzeichnis. Sie hat Unterstand geheiratet, aber einen Landsmann. Kein Regierender tritt auf. Ein weiteres Moment der Gleichheit im Clavigo. Die Schwestern Marie und Sophie sind, wie Clavigo auch, Fremde in Madrid. Sie sind es mehr noch als Clavigo, denn während dieser de jure Spanier ist, sind die beiden Schwestern Französinnen. Dagegen Torquato Tasso. Es spielt am Hof von Alphonse, dem regierenden Herzog. Dort leben seine Schwester Lenore als Gast Lenores von Santivale. Weiter gehören Antonio, der Staatssekretär, und schließlich Tasso, der Dichter, zum handelnden Personal. Hier am Hof vollzieht sich das Leben entsprechend eingeübter Konventionen. Es gelten Regeln des Umgangs, die von einer ständig differenzierten Ungleichheit geprägt sind. Freilich ist Tasso, der Dichter, derjenige, der den größten sozialen Abstand zu den anderen hat. Trotz des Lobes, was er erfährt, was, wie wir heute Morgen gelernt haben, keine Krönung in dem juristischen Sinne einer Dichterkrönung ist. Diesem Problemzusammenhang möchte ich meinen Beitrag widmen. Sozialgeschichtliche Fragen im weiteren Sinne sollen dabei mit literaturwissenschaftlichen verbunden werden, durchaus im Horizont der historischen Anthropologie, denken wir an Ehre, und implizit mit Fragen der Geschlechterordnung. Dabei habe ich zwei Abschnitte, jeweils mit einem Zitat versehen. Der erste Abschnitt ist überschrieben: Müssen sich auch noch Teufel in ihrem Freund verstellen? Und der zweite Abschnitt, ein Zitat von Lenore: Ich hatte einen Freund. Also müssen sich auch noch Teufel in ihrem Freund verstellen? Mit dieser rhetorischen Frage des Prinzen endet Lessings Emilia Galotti. Sie kann ebenfalls in Maßen auf das Verhältnis Clavigo-Carlos bezogen werden. Das Personenverzeichnis weist Carlos als Freund von Clavigo aus, der seinerseits Archivarius des Königs ist. Clavigo aus dem Jahr 1774 ist ein Trauerspiel. Goethes Clavigo steckt voller Anspielungen auf Lessing, Sarah Sampson und Emilia Galotti. Dies ist in der Literaturwissenschaft wiederholt festgestellt worden. Und es geht damit immer um die Parallele zwischen Clavigo und Melfon. Und meine Antwort auf die Diskussion von vorhin wäre: Clavigo ist wie Melfon ein gemischter Charakter. Und das gehört ja zum bürgerlichen Trauerspiel dazu. Ein gemischter Charakter, was sagt Melfon? Welch ein Rätsel bin ich mir selber. Denn er hat ja durchaus geschwankt wieder zur... Wie heißt die Gegenspielerin von Sarah Sampson? Also, der ist ein gemischter Charakter. Auf diese Weise, glaube ich, kann man die Diskussion von vorhin etwas einbinden. Es stehen also der unentschlossene Melfond und der affektgesteuerte Prinz als Vergleichsfiguren für Clavigo im Zentrum. Schaut man aber auf Carlos mit Hintergrund Marinelli, dann erscheint Goethes Trauerspiel in einem anderen Licht. Es inszeniert dann nämlich in kritischer Perspektive die Übernahme von höfischen Verhaltensmustern im Bürgertum. Mein Plan ist der Hof, da gilt kein Feiern. Ich hab's für einen Fremden, der ohne Stand, ohne Namen, ohne Vermögen hierher kam, nicht weit genug gebracht. Das wurde heute schon zitiert. So Clavigo. Die Position des Archivarius, des Königs, soll ihm nur der Anfang sein. Für diesen Aufstieg verrät er eine Frau, versöhnt sich fast unter Zwang mit ihr und wird von Carlos zu erneutem Verrat überredet. Carlos ist ein Freund. Ein Freund, der an dem Werdegang, an dem Aufstieg von Clavigo ganz eigennützig interessiert ist, dessen Aufstiegswillen geradezu befeuert. Entscheidend ist der heute schon häufiger betrachtete vierte Akt. Clavigo selbst hat das Gespräch um die Eheschließung eröffnet, um sich Carlos Einwände gegen die Heirat anzuhören. Ich zitiere: Carlos, ich kann den Ton des Rückhalts an Freunden nicht ausstehen. Ich weiß, du bist nicht für diese Heirat. Dem ungeachtet, wenn du etwas dagegen zu sagen hast, sagen willst, so sag's geradezu. Wie steht denn die Sache? Wie verhält sie sich? Clavigo, Sie merken es, fordert Aufrichtigkeit. Und Carlos ist aufrichtig. Er begründet freilich seine Ablehnung nicht, indem er auf die Zweifel Clavigos direkt eingeht. Klar, Carlos macht sich aber diesen Zweifel zunutze, indem er alles daran setzt, seinen Freund diese Heirat ein weiteres Mal auszureden. Marie ist in seinen Augen arm und ohne Stand, so sagt er es. Im Hintergrund seiner Argumentation steht die Möglichkeit, die vage Möglichkeit, es ist gar keine Frau ausgeguckt, steht die Möglichkeit einer Konvenienzehe für Clavigo, die den Aufstieg am Hofe befördern könnte. Carlos agiert hier im Horizont der politischen Klugheitslehren. Klugheit in diesem Sinne setzt Besonnenheit und Umsicht voraus, die aus einem Wissen um die Zusammenhänge der Welt, der Dinge resultiert. Carlos durchschaut nicht nur seinen Gegenüber. Er, der kein Fremder in Madrid ist, besitzt Kenntnisse der Konventionen, des Hoflebens und der Mechanik der Macht. Oder er vermag diese Kenntnisse zu simulieren. Er geht rhetorisch gezielt vor, indem er, captatio benevolentiae, dem Gegenüber zunächst schmeichelt und dessen Anziehungskraft auf Frauen aller Stände betont. Das ist ein wunderbares Zitat. Ich habe wenig Männer gekannt, die so großen und allgemeinen Eindruck auf die Weiber machen als du. Unter allen Ständen gibt es gute Kinder, die sich mit Planen und Aussichten beschäftigen, dich habhaft zu werden. Die eine bringt ihre Schönheit in Anschlag, die ihren Reichtum, ihren Stand, ihren Witz, ihre Verwandte. Sich selber hält Carlos für hässlich, ein Grund, warum er Clavigo mehr Chancen am Hof zurechnet, insinuiert er doch, wie bedeutsam mögliche Verbindungen zu Frauen für ein Fortkommen sein können. Und so weckt er Carlos Erwartungen für Clavigos Erwartungen für die Zukunft. Als Archivarius kann er sich schnell die wichtigsten Kenntnisse erwerben. Er wird sich notwendig machen und lässt eine Veränderung vorgehen. So ist er Minister. Und es geht sogar noch weiter vielleicht. An dieser Stelle ist wichtig, Sie merken vielleicht, Carlos hat ein einziges Mal vom Du in die höfische Anrede eher gewechselt, als wolle er damit die Einbildungskraft von Clavigo anstacheln. Es folgen dann Warnungen vor den sozialen Folgen einer Ehe unter Stand für sein Ansehen am Hof. Und denke nur nicht, sagt er, dass man diese Heirat bei Hofe gleichgültig ansehen wird. Hast du vergessen, was für Männer dir den Umgang, die Verbindung mit Marien missrieten? Auch die Eifersucht der spanischen Frauen wird warnend erwähnt. Sie könnten ihm ihre Gunst und damit die Unterstützung entziehen. Im Verlaufe dieses Dialogs reden sich beide Männer als Freund an. Doch sie meinen was völlig Verschiedenes. Nicht nur sein Gegenüber Clavigo wird von Carlos als Freund bezeichnet, er spricht auch von den Mächtigen am Hof, die die Laufbahn von Clavigo befördern konnten, als von deinen hohen Freunden, die an dieser Heirat Anschluss nehmen könnten. Dies zeigt, für Carlos ist ein Freund jemand, der politisch unterstützend tätig ist. Nach diesem Konzept von Freundschaft interagieren die Freunde miteinander, indem sie in einem Austausch von symbolischem und sozialem Kapital treten. Im Falle von Clavigo sind das, folgt man Carlos, seine erotische Attraktivität, seine Gewandtheit und sein Witz, aber die den Mangel am Bürgerlichen, den Mangel des Bürgerlichen auszugleichen in der Lage sind. Sie machen Clavigo in unterschiedlicher Weise für Frauen, die an diesem Austausch eine integrale Rolle spielen, und für Männer interessant. Eine Ehe mit Marie würde ihn aus dieser Zirkulation ausschließen. Von hier aus erschließt sich, so meine ich, dann, wie Carlos Anrede »lieber Freund« oder »auf mein Freund« zu verstehen sind. Sie haben auffordernden Charakter. Er möchte Clavigo zu etwas ermuntern. Bruder nennt er ihn erst, nachdem Clavigo ihn seinerseits mein Freund, mein Bruder angeredet hat. Also in dem Moment antwortet er in dem Diskurs der empfindsamen Freundschaft. Denn mein Freund, mein Bruder, das signalisiert in der Rede des Clavigo auch menschliche Nähe, nicht so bei Carlos. Carlos ist ohne Zweifel der Beredtere von beiden. Über seine Körpersprache aber erfahren wir fast nichts, erst gegen Schluss. Clavigo tritt zunächst nachdenkend, heißt es, auf die Bühne. Später ist er verwirrt. Er fasst Carlos bei der Hand, als er ihn mein Freund, mein Bruder nennt. Nur wenig später ist Clavigo, wie es heißt, ganz in sich selbst versunken. Dann fällt er Carlos weinend um den Hals mit der Bitte, er möge ihn vor dem doppelten Meineid retten. Rette mich, Freund, mein Bester, um schließlich weinend, dort heißt es, in den Sessel sich zu werfen. Carlos hat Clavigo durch seine Reden in emotionale Abgründe gestürzt. Er hat aber jetzt die Oberhand und fordert ihn auf, er möge sich beruhigen. Daraufhin richtet sich Clavigo auf, sieht Carlos an, so heißt es in der Regieanweisung, und reicht ihm die Hand, die Carlos mit Heftigkeit anfasst. Dies ist seine erste Geste in dieser Szene. Mit dieser Geste zieht er quasi Clavigo auf seine Seite. Anschließend stellt er Carlos die beiden möglichen Optionen vor. Entweder du heiratest Marien und findest dein Glück in einem stillen bürgerlichen Leben, in den ruhigen häuslichen Freuden, oder führest auf der ehrenvollen Bahn, die Ehre, deinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele. Das Ziel, so wird insinuiert, ist nah. Wie sich Clavigo entscheidet, ist bekannt. Auch der tödliche Ausgang. Was wir hier gehört haben, ist der Dialog von zwei bürgerlichen, ich nenne es jetzt mal so mit allen Implikationen und Fragezeichen, die heute unterstrichen worden sind, von zwei bürgerlichen Intellektuellen unter Bedingungen der höfischen Gesellschaft. Wie können sie ihre soziale Stellung verbessern? Wie kann die durch Geburt und Vermögen gegebene gesellschaftliche Ungleichheit überspielt werden? Wie selber Ehre erringen und Karriere machen in den ständischen Vorgaben? Wie Carlos unterstellt, ist dies nicht vereinbar mit einer allein von Tugend, also dem Wertekanon der bürgerlichen Schichten bestimmten Verhaltensweisen. Der Versuch, diese Welten zu vermitteln, so könnte man Clavigo deuten, führt in die Katastrophe. Und jetzt zum zweiten Abschnitt. Auch hatte ich einen Freund. Dieses eigentlich ganz ungeheure Geständnis macht die Prinzessin Leonore gegenüber. Gemeint ist Tasso. In Goethes Schauspiel Tasso ist das Feld der Freundschaften ganz anders konstituiert. Ich sagte es, weil Frauen dort handeln und eine maßgebliche Rolle spielen. Im Verhältnis von der Prinzessin zu Leonore spielt der Begriff Freundschaft eine Rolle. Tasso trägt Antonio die Freundschaft an Und wenn die Prinzessin Tasso ihren Freund nennt, dann ist die Freundschaft nur der Ausweg, ohne dass sie dies eigens ausgeführt würde, weil die Liebe wegen der sozialen Ungleichheit unmöglich ist. Es gilt die höfische Hierarchie und damit die Etikette. Abzulesen bereits an der Anrede zwischen Prinzessin und Leonore Santivale gleich zu Beginn. Du siehst mich lächelnd an, Eleonore, und siehst dich selber an und lächelst wieder. Was hast du? Lass es eine Freundin wissen. Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt. Und die Antwort? Ja, meine Fürstin, mit Vergnügen sehe ich uns beide hier so ländlich ausgeschmückt. Im Verlaufe der Handlung ändert sich dieses nicht. Freundin, Fürstin. Nur ein einziges Mal bezeichnet Leonore Santivale sich indirekt als Freundin der Fürstin, dies aber nicht im Modus der Anrede. Sie spricht im Dialog mit der Prinzessin von sich als von ihrer Freundin. Also, wenn einer Freundin Wort nicht trösten kann, so wird die stille Kraft der schönen Welt, der guten Zeit dich unvermerkt erquicken. In diesem dritten Akt hat die Prinzessin der Vertrauten soeben gestanden, dass sie Tasso liebt. Und, hat sie gesagt, und dass ich dir's gestehe, da ergriff ihn, Tasso, ihn mein Gemüt und wird ihn ewig halten. Nun ist dies keine Liebe, die auf Erfüllung angelegt ist. Es wird die Ungleichheit des Standes von beiden Frauen stillschweigend als gegeben und nicht veränderbar vorausgesetzt. Der vorhin so gelobte und als gekrönter Dichter in Aussicht genommene Tasso ist bürgerlich. Sein Vater und er waren in der Heimatstadt, wie es heißt, mit Acht und Bann belegt worden. Eine Verstoßung oder auch nur ein Wegschicken vom Hof, um den Konflikt zu lösen, stellt eine Wiederholung dar. Doch das soll nur am Rande erwähnt werden. Unterstreicht freilich auch die emotionale Bedeutung, die diese Andeutung schon mit sich bringt. Als Dichter ist er geehrt worden. Diese Auszeichnung aber bezieht sich auf sein Werk, gleicht aber die Ungleichheit des Standes nicht aus. Aber das sieht Tasso nicht. Im Anschluss an das Lob beginnt er zwei Fehler. Davon war heute schon die Rede. Das möchte ich noch mal kurz in neue Perspektive stellen. Er fordert Antonio zum Duell heraus und umarmt die Prinzessin. In beiden Fällen durchbricht er die höfischen Konventionen. Er agiert, als wäre er ihresgleichen. Die Prinzessin liebt ihn. Das erfährt er spätestens, als sie zu ihm sagt, ich muss dich lassen und verlassen kann mein Herz dich nicht. Dieses Geständnis ist verbunden mit dem Hinweis auf die Unerfüllbarkeit und auf den Verzicht. Der Dialog der beiden endet, weil Tasso sich ihr nicht nur mit Worten, sondern auch körperlich nähert. Unwiderstehlich ziehst du mich zu dir und unaufhaltsam dringt mein Herz zu dir. Du hast mich ganz auf ewig dir gewonnen, so nimm denn auch mein ganzes Wesen hin. Er fällt ihr in die Arme und drückt sie fest an sich. Die Prinzessin stößt ihn hinweg. Die Körpersprache, die Umarmung ergänzt seine Worte. Tasso respektiert die bestehende Grenze nicht. Heute würden wir sagen, Tasso ist übergriffig. Indem er aber, und das ist entscheidend, wenn man an den Ehrbegriff denkt, den ich jetzt hier nicht ausführen kann, den ich aber nur erwähnen möchte. Indem er sich ihr in dieser Weise körperlich nähert, muss sie ihn abwehren, denn er verletzt ihre Ehre. Damit ist auch die Freundschaft, die das Gespräch über die wechselseitige Liebe einschließen kann, beendet. Sie treffen sich im Laufe der Bühnenhandlung nicht wieder. Ähnlich, und zwar mit Blick auf die Ehre, ist der Konflikt mit Antonio. Tasso hat von gleich zu gleich mit ihm geredet. Er richtet das Wort an ihn, doch er hätte warten müssen, selbst angesprochen zu werden, zu Beginn von 2-3. Er bietet ihm die Hand und die Freundschaft an. Dies alles weist Tasso zurück und ist gekränkt, beleidigt. Das ist der Ehrenpunkt. Wenn Tasso dann den Degen zieht, Antonio zum Duell auffordernd, ist dies für den Hofmann seinerseits eine Beleidigung, denn Tasso ist nicht seinesgleichen. Die Sache wird nicht im Zweikampf entschieden, hätte auch gar nicht entschieden werden können, denn Tasso ist bekanntlich nicht satisfaktionsfähig. Die Situation wird durch das Hinzukommen von Alphonse gelöst. Alphonse, der Herrscher, der Richter, hat das Sagen. Am Schluss sieht Tasso ein, dass er gefehlt hat, und zwar nicht juristisch, sondern in einem anderen, nicht juristischen Sinne. Diese Einsicht ist die Voraussetzung dafür, dass Antonio nun seinerseits Tasso in einer stummen Aktion die Hand reichen kann. Nicht, um ihn in einem empfindsamen Freundschaftskult von gleich zu gleich anzureden, quasi von Bruder zu Bruder, sondern ihm die Verbundenheit zu dokumentieren. Er weiß, dass Tasso den Hof verlassen muss. Was dies für Tasso bedeutet, weiß Antonio. Sein Handschlag ist ein Zeichen der Verbundenheit und des Abschieds. Doch hat das mit Tassos angebotener Hand der Freundschaft zu Beginn des Stücks nichts zu tun. Es ist nur die Kulmination von Tassos Verzweiflung, wenn er Antonio mit beiden Armen umklammert: Ich fasse dich mit beiden Armen an. Gerade vorhin hat er das mit der Frau gemacht. So klammert sich der Schiffer endlich noch am Felsen fest, an dem er scheitern sollte. Dies ist nicht mehr die brüderliche Umarmung zwischen Gleichen. Es ist auch keine körperliche Annäherung wie der Prinzessin, sondern hier handelt es sich wohl eher um eine Unterwerfungsgeste. Wenn man will, eine Verzweiflungsgeste in höchster Not, welche nun nur die Asymmetrie der beiden betont. Das Drama endet mit einer unaufgelösten Spannung. Freundschaft in der höfischen, durch stratifikatorische Gliederung bestimmten Gesellschaft ist also etwas anderes als Freundschaft von gleich zu gleich, die von der jungen Generation ganz bewusst als eine schichtübergreifende, allgemeine menschliche Verhaltensweise propagiert wurde, in der Literatur wie auch im Leben. Aber wie das im Leben war, das ist ein anderes Thema. Ich danke Ihnen.
Danke sehr für diesen schönen Beitrag, Frau Dane. Sie haben sehr schön, also finde ich, sehr schön kontextualisiert, also diese mehrdeutige Bedeutung der Freundschaft kontextualisiert und auch sehr feine Textanalysen betrieben. Also danke sehr. Wir müssen gleich also zu Herrn Lieberscheid übergehen. Herr Lieberscheid, Sie haben Germanistik, Geschichte und Philosophie in Köln studiert. Dann eine Zeit lang, also nach der Promotion an der Universität Köln, als Literaturwissenschaftler gewirkt, und Sie waren dann anschließend bis 2010 Oberstudienrat am Franz-Meyers-Gymnasium in Mönchengladbach tätig. Und Sie haben in diesem Zeitraum zahlreiche Aufsätze zur deutschen Literatur veröffentlicht, auch literaturwissenschaftliche Werke, etwa zu den Dramen des jungen Schiller oder den Band Schlüssel zur Literatur, seit 1990, also in Taschenbuchausgabe erhältlich. Und Sie haben auch in diesem Zeitraum mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Und jetzt, wo Sie pensioniert sind, haben Sie mir gesagt, können Sie verstärkt zu Ihrer lyrischen Produktion zurückfinden. Und noch letztes Jahr ist eine Anthologie Ihrer Gedichte seit 1964 erschienen. Ja? Und Sie werden heute Abend keine Gedichte vortragen, also vielleicht eine Idee für eine spätere Veranstaltung hier, sondern über Goethes Tasso als Tragikomödie sprechen. Also das Torquato Tasso wird von Goethe als Schauspiel beschrieben. Man spricht auch oft von Drama. Also jetzt braucht vielleicht diese neue Bezeichnung also eine nähere Untersuchung. Danke sehr für Ihren Vortrag.